Florian, du hast das Buch geschrieben, Paradise Lost, eine Geschichte der Monokultur. Es geht um Landwirtschaft, beziehungsweise wie sich die Landwirtschaft im Laufe der Menschheitsgeschichte geändert hat. Fangen wir doch ganz am Anfang an. Da hast du den Begriff Polykultur erwähnt oder geprägt. Ich weiß nicht, ob der vorher irgendwo schon mal aufgetaucht ist. Was hat man sich da drunter vorzustellen?
Genau, also Polykultur ist eigentlich, kann man sagen, das Gegenteil von Monokultur. Habe ich jetzt auch nicht erfunden, den Begriff. Und der, genau, bedeutet einfach, dass man sozusagen auf einer Fläche mehrere Kulturen zusammen anbaut. Und natürlich auch zeitlich, dass man sozusagen in einem Jahr das anbaut, im nächsten das und das sozusagen beides zusammen im Idealfall sozusagen, dass man verschiedene Sachen auf einer Fläche anbaut und in den Jahren darauf auch nochmal unterschiedliche. Beziehungsweise sind dann oft auch Gehölze eben eingebunden, die und da sieht man auch sozusagen den Vorteil einfach schon, dass einfach dadurch, dass man jetzt nicht einen Acker hat mit einer Kultur, sondern mit Gehölzen natürlich viel mehr Kohlenstoff in der Fläche gespeichert wird und ein sehr viel resilienteres System eigentlich generell entsteht, das auch durch die Vielfalt halt resilient ist gegen verschiedenste Veränderungen. Man weiß ja nie, was kommt. Da kommt ein Schädling, da kommt ein Klimawandel. Sozusagen, und je vielfältiger ein System ist, desto mehr hat es sozusagen die Antwort auf die Krise eigentlich auch schon in sich, weil es natürlich viel breiter aufgestellt ist.
Kann ich da kurz noch dazwischen fragen? Beim Stichwort CO2 speichern im Boden fällt mir ein, dass im Amazonasgebiet in Südamerika ja diese Schwarzerdeböden entdeckt worden sind vor eigentlich nicht allzu langer Zeit. Sind es auch solche Polykulturen gewesen?
Das waren im Prinzip, waren das Teil von Waldgärten, wo genau sozusagen ein komplexes System von Kompostierung, wo eben Holzkohle mit eingebracht wurde. Also sozusagen Biomasse, Holzkohle, Kompostierung und darauf dann sozusagen Waldgärten. Man geht davon aus, dass die sozusagen ihren Kompost in irgendwie Tonschalen getan haben, da sozusagen noch Holzkohle rein, da drin dann Bäume gepflanzt und diese Bäume haben dann die Tongefäße zersprengt beim Wachsen und die wurden dann sozusagen einfach in die Landschaft gesetzt und daraus sind Waldgärten entstanden. Und genau das ist halt nach wie vor eigentlich so ein bisschen nicht ganz geklärt, wie das entstanden ist. Dann nur Vermutungen. Auf jeden Fall ist sozusagen diese Schwarzerden, die haben den Vorteil, dass die sich selbst noch ausbreiten, also die müssen nicht sozusagen erneuert werden, sondern die breiten sich eigentlich aus, und sind natürlich, haben extrem viel Kohlenstoff gespeichert. Und das ist eigentlich sowas, was kann die Wissenschaft sich heute nicht erklären, das Wissen, das die Indigenen damals hatten.
Und du hast jetzt geschrieben, dass der Anfang, der Punkt, an dem sich die Menschheit von der Polykultur hin zu Monokultur verändert hat, dass das mit dem Getreideanbau zusammenhängt. Der Schritt zum Getreideanbau oder zum Sesshaftwerden ist ja so gemeinhin eher was Fortschrittliches. Bei dir ist es der Anfang hin zu Monokultur. Und meine Frage wäre jetzt, warum das Getreide hier so eine zentrale Rolle spielt.
Genau, ich glaube, zuerst mal muss man sagen, dass eben so diese Geschichte, wir waren, haben nur gesammelt und gejagt und dann auf einmal haben wir sozusagen die Kultivierung entdeckt und haben entdeckt, dass aus einem Samen, wenn man den in den Boden steckt, dass dann eine neue Pflanze entsteht, dass daraus dann sozusagen die Zivilisation entstanden wäre. Dass das halt so nicht ganz stimmt, weil inzwischen auch immer mehr klar wird, dass lange davor auch schon Leute Kulturen angebaut haben, teilweise gezüchtet haben. Also ganz gezielt die Landschaft geprägt haben. Da gab es eben, also ich schreibe zum Beispiel auch von den Yomon in Japan, die eben auch Waldgärten angelegt hatten und die Esskastanie kultiviert hatten. Und das war schon lange davor und auch die waren sesshaft. Weil Sesshaftigkeit ja eigentlich nur heißt, dass man sozusagen da, wo man lebt, genügend Nahrung produziert, um nicht sozusagen den Standort wechseln zu müssen. Und also am Anfang war das auch mit dem Getreide so im Nahen Osten. Da wurden dann Pistazien geerntet, dazwischen dann der Getreide, das gewachsen ist. Teilweise wurde Getreide auch in den Flüssen angebaut als Überschwemmungslandwirtschaft. Und das waren eigentlich alles sehr ausgeklügelte Anbautechniken und Landnutzungssysteme. Und dann ist eben halt was entstanden, was dann erstmal neu war, dass eben sozusagen aus dieser Subsistentenernährung durch das Getreide dann sozusagen Monokulturen entstanden sind, und zwar sozusagen im Gleichschritt mit der Entstehung von Staaten. Das war dann sozusagen, als die ersten Staaten im Nahen Osten entstanden sind, in Sumer, Uruk, Ur und solche Städte. Das war sozusagen eigentlich nur möglich, weil Getreide als Steuerfrucht angebaut wurde. Also sozusagen ein Staat ist ja eigentlich ohne Steuer nicht denkbar. Und als erste Steuer kam halt eigentlich nur, genau, sozusagen eben eine Frucht in Frage, die lange lagerbar war. Und das Problem war ja auch sozusagen, wenn jetzt ein Staat entsteht und Leute bauen irgendwo komplexe Systeme an, und dann kommt der Steuereintreiber und fragt, so, ich hätte jetzt hier gern ein Zehntel von eurer Ernte. Und das ist aber überhaupt nicht definierbar. Was ist denn hier ein Zehntel? Weil das System ist so komplex. Und wenn ich jetzt aber ein Feld habe mit einer Frucht, dann kann ich ziemlich genau bestimmen, okay, ein Zehntel ist das und das. Und genau, Getreide ist sozusagen noch lagerbar und gut rationierbar. Das heißt sozusagen, es sind bestimmte Bedingungen, die notwendig sind, damit daraus Staaten entstehen konnten.
Also es war so eine Art Währung. Kann man das so bezeichnen, Getreide als Währung?
Genau, also aus dem Getreide ist eigentlich unser Geld entstanden. Also so die Stadtstaaten, die hatten dann diese Tontafeln, wo sie dann festgehalten hatten, welcher Bauer, welche Bäuerin noch wie viel dem Staat schuldet an Getreide, wo sozusagen Abgaben schon geleistet wurden und wo noch nicht, und haben das so festgehalten. Und diese Tontafeln, die wurden dann als Sicherheiten weitergegeben teilweise. Und das ist eigentlich so der Vorläufer von Geld. Also sozusagen die Schulden, die Bauern beim Staat hatten, dass die als Sicherheit für Händler oder so weitergegeben wurden. Und die wurden dann rumgereicht. Die wurden dann rumgereicht wie eine Geldmünze. Und die Geldmünze ist eigentlich sozusagen aus diesem Rumreichen von Schuldtontafeln im Prinzip entstanden. Mhm. Und die Schrift natürlich. Die Schrift geht auch auf diese Markierung zurück, wer noch schuldet.
Mhm. Wann ist jetzt der Schritt, ab dem dann die Menschheit in der Landwirtschaft die Ressourcen nicht mehr nachhaltig genutzt hat? Also irgendwann muss es ja dann so weit gekommen sein, dass Wälder gerodet wurden und so weiter. Also irgendwo muss der Schritt passiert sein von einer nachhaltigen Kultur zu einer ressourcenverbrauchenden.
Genau, da ist eigentlich so auch dieses Polykultur-Ding immer so das Entscheidende. Weil ja sozusagen in der Polykultur, wo ich Gehölze habe und dazwischen sozusagen auch einjährige Pflanzen, da habe ich ja immer auch in dem System habe ich schon das Holz, das ich halt benötige für Brennholz, Bauholz und so weiter. Wenn ich das nicht habe, also wenn ich irgendwie jetzt einen reinen Acker habe ohne Gehölze, dann muss ich das Holz, das ich zum Leben brauche, ja sozusagen extern nochmal organisieren. Und gerade sozusagen auch mit der Entstehung von Staaten waren natürlich extrem energiehungrig für die Paläste und was die sozusagen alles an Herrschaftssymbolen auch gebaut haben und das luxuriöse Leben sozusagen der Herrschenden. Die haben natürlich sehr viel Holz benötigt, dann natürlich auch die Metallverarbeitung und so weiter. Und das heißt, die mussten natürlich immer gucken, wo ziehen sie nochmal aus der Landschaft dann Holz raus, um die Maschinerie des Staates im Prinzip zu versorgen. Und da kann man jetzt zum Beispiel in Uruk, in dem ersten Stadtstaat, dann sehen, wie die dann auch erste Kolonien im Prinzip gegründet haben, dort, wo sie dann Raubbau an den Wäldern betrieben haben. Und gleichzeitig sieht man dort auch, dass dann im Ackerbau die erste Übernutzung der Böden stattfinden. Versalzung ist da dann oft das Problem. Und das natürlich auch passiert, weil das sozusagen so eine Kommandowirtschaft ist. Also sozusagen der Staat diktiert, wie die Bauern ihr Land zu bewirtschaften haben, weil er natürlich möglichst viel Getreide rausziehen mag. Weil auch das ja sozusagen die Energie des Staates ist, weil das heute sozusagen die fossilen Energien sind, das war ja damals das Getreide. Sozusagen nur mit dem Getreide konnten dann Sklaven angetrieben werden und versorgt werden.
Ja.
Das heißt, der Staat funktioniert nur, solange auch der Getreidenachschub und der Holznachschub auf der anderen Seite funktioniert. Sozusagen, man kann davon ausgehen, dass lokale Gemeinschaften, die Land bewirtschaften, wenn dann irgendwo Probleme auftreten, erkennen die das relativ schnell. Und haben natürlich ein eigenes Interesse, dem entgegenzuwirken, weil sie ja von dem Land leben und von dem Land leben müssen. Und ein Staat, der eventuell weiter weg sitzt, der nicht direkt von diesen Auswirkungen betroffen ist und der gleichzeitig halt dieses Getreide auch braucht, der kann halt sagen, okay, das interessiert mich erstmal nicht, ich brauche mein Getreide. Ihr macht erstmal weiter wie bisher. Und genau das ist halt passiert. Und das heißt, die Böden sind nach und nach einfach versalzen, haben dann nichts mehr hergegeben. Und dann sieht man es in der Geschichte auch immer wieder, dass sozusagen so Hochkulturen, also Prinzip dann die Staaten, dass die zusammenbrechen, dann, wenn sie sozusagen ihre Böden ausgelaugt haben. Und das sind Prozesse, die man immer wieder beobachten kann. Es ist immer ein Hoch und Runter im Prinzip von Zivilisationen.
Okay, ich will jetzt da gar nicht weiter ins Detail reingehen. Das dürfen die Leser ja dann selber tun, wenn sie das Buch lesen. Ganz spannend finde ich das auf jeden Fall. Was wäre jetzt nach deiner Ansicht die Lösung? Wohin muss sich die Landwirtschaft entwickeln?
Genau, ich meine, das Problem ist ja, dass wir halt, dass die heutige Landwirtschaft ja nur sozusagen aufgrund des Fossilismus eigentlich bestehen kann. Also das, was halt früher sozusagen auf den Plantagen, was früher halt sozusagen durch die Sklavenarbeit möglich war, ist ja heute dann möglich dadurch, dass man sozusagen fossile Energien ausbeutet. Und sozusagen, wenn die wegfallen, und ich meine, die fallen früher oder später weg, dann ist die Form der Landwirtschaft, die wir heute betreiben, nicht mehr möglich. Zum einen natürlich halt durch den, weil dann die Trecker nicht mehr angetrieben werden können, aber das ist gar nicht das größte Problem, sondern weil ja sozusagen unsere Landwirtschaft nur funktioniert, indem wir halt fossile Energien, also mit fossilen Energien künstlichen Stickstoff produzieren, auf die Äcker bringen und nur so bringen diese Äcker halt noch was hervor, weil die sozusagen eigentlich sind die biologisch tot, muss man mal sagen, weil sozusagen durch die Monokultur lebt da nicht mehr viel. Das heißt, eigentlich sozusagen neben dem Klimawandel haben wir halt ein massives Bodenproblem. Also es gibt ja Vorhersagen, dass wir sozusagen nur noch 90 Jahre die Menschheit ernähren können mit den Böden. Und das heißt sozusagen, eigentlich geht es auch darum, massiv halt Böden wieder aufzubauen, regenerative Landwirtschaft zu betreiben. Und das geht halt natürlich nur mit komplexen Systemen, wo man wieder Biomasse in die Systeme reinbringt. Die Solarkraft, die da ist, also die Sonne, ideal auffängt, was natürlich auch nur über eine geschichtete Landwirtschaft möglich ist, also wo man sozusagen über verschiedene Schichten Sonnenlicht auffängt und damit natürlich dann auch das Bodenleben vergrößert. Und das, denke ich, sind natürlich auch Systeme, die komplexer sind, die wieder auch mehr Arbeit sozusagen in der Landwirtschaft benötigen. Dass wir auch irgendwie zurück müssen zu einer Gesellschaft, die mehr agrarisch auch ist, sozusagen, die, wo nicht nur 1% der Menschen irgendwie auf dem Land arbeiten, sondern auch mehr. Genau, davon vom Boden leben wir. Und das heißt sozusagen auch ein Großteil unserer Arbeit muss eigentlich sozusagen in die Pflege des Bodens und in die Produktion unserer Lebensmittel halt fließen.
Es gibt ja Ansätze, die Landwirtschaft zu verändern, wie zum Beispiel Solawi-Initiativen oder da gibt's auch Direktvermarkter oder es gibt im privatwirtschaftlichen Bereich Gemeinschaftsgärten. Siehst du da einen Trend, hat es jetzt gezündet, dass wir uns zum Besseren verändern?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, gerade in der Solawi-Bewegung, ich meine, die explodiert ja gerade. Und also ich arbeite selbst als Obstgärtner in einer Solawi und bin da schon auch immer wieder begeistert, was darüber so möglich ist. Also auch genau sozusagen dieser Prozess, den ich ja sozusagen im Buch beschreibe, dass der auch umdrehbar ist eigentlich, sobald Produzentinnen und Konsumentinnen eigentlich wieder zusammenkommen und sozusagen wieder über den direkten Austausch sich überlegen, okay, wie wollen wir eigentlich Landwirtschaft machen? Und es ist ja so, dass wenn man die Leute fragt, wollen ja eigentlich alle sozusagen eine vielfältige Landwirtschaft, ungespritztes Obst, ungespritztes Gemüse. Nur sozusagen in der abstrakten Konsumwelt im Supermarkt setzt sich das nicht um, weil da gucken Leute nur, was ist das Billigste. Aber sobald man eigentlich wieder ins Gespräch kommt von den Anbauenden und den Konsumierenden, kann man ja ganz klar fragen, okay, wie wollt ihr sozusagen, dass wir anbauen? Und dann sind Leute auch bereit, mehr dafür zu zahlen, dass ein guter Anbau betrieben wird, gerade wenn sie auch sozusagen auf die Fläche kommen und das sehen, wie wird das angebaut, sich damit identifizieren. Dann sind Leute auch bereit, dafür zu bezahlen, dass eine gute Landwirtschaft betrieben wird. Und deswegen denke ich, dass das eigentlich die Zukunft ist und dass das natürlich auch viel, viel größer und natürlich auch eigentlich viel, viel schneller umgesetzt werden muss. Weil es natürlich jetzt auch auf die Fläche gesehen ist, es natürlich noch ein Bruchteil, was über solidarische Landwirtschaft gerade betrieben wird. Und das natürlich braucht natürlich relativ schnell Veränderungen. Das Interessante finde ich aber, dass es jetzt auch nicht nur für sozusagen eine gute Landwirtschaft die Lösung ist, sondern ich bei uns in der Solawi auch merke, dass ja wirklich auch eine Gemeinschaft entsteht sozusagen darüber, dass man zusammen Land bewirtschaftet, auch die Menschen zusammenkommen und wirklich so Gemeinschaften entstehen, die natürlich auch resilienter sind. Also gerade wenn ich jetzt irgendwie an die Krise denke, ich meine, bei uns in der Solawi ist ja so, dass solidarische Landwirtschaft heißt ja, dass man sozusagen die Kosten solidarisch trägt. Das heißt, nicht alle müssen gleich viel zahlen, sondern alle bieten, wie viel sie zahlen können. Und das heißt, dass auch Menschen mit weniger Geld trotzdem sich gutes Essen leisten können, darüber, dass andere mit viel Geld halt auch mehr zahlen. Und ich glaube, so eine Gemeinschaft ist auch dann Gold wert, wenn jetzt die Krise kommt und Leute schon mal geübt sind in einem solidarischen Denken auch, bin ich mir sicher, dass jetzt niemand von unseren Mitgliedern im Kalten stehen gelassen wird, wenn er die Heizkosten nicht mehr zahlen kann. Oder beziehungsweise, ich weiß nicht, ob ich mir sicher bin, aber das ist so auch eine große Frage sozusagen, geht die Solidarität dann noch weiter?
Ja, die Landwirtschaft ist ja in unseren Kapitalismus eingebunden. Die solidarische Landwirtschaft ist ja eigentlich, läuft nebenbei, also ist so eine Art Parallelgesellschaft übertrieben gesprochen. Irgendwo fällt mir da noch ein Punkt, an dem wir die Landwirtschaft oder überhaupt die gesamte Gesellschaft vom ressourcenfressenden Kapitalismus lösen können. Aber ich glaube, das überschreitet das, was wir jetzt besprechen wollen, beziehungsweise du hast doch auch, bist doch gerade in Arbeit mit einem zweiten Buch, wo mehr genau das zum Thema ist, also wie wir die Welt verändern können.
Ja, teilweise. Ich meine, da wird es um den Bauernkrieg 1525 erstmal gehen, dann aber auch ein bisschen übertragen, was waren damals sozusagen die Forderungen und was müssen heute eigentlich die Forderungen von Bauern, Bäuerinnen, Landwirtinnen sein? Ich bin da auch relativ am Anfang. Ich meine, das ist natürlich insgesamt die große Frage, wie werden wir diese Probleme, die wir da haben, los? Mhm. Klimawandel, ein Kapitalismus, der sozusagen Umweltprobleme nicht damit nicht umgehen kann, also die nicht lösen kann, weil er sozusagen einen Wachstumszwang hat und da gar nicht anders kann. Und genau, wie kommen wir eigentlich zu einer commons-basierten Gesellschaft, wo sozusagen die Bedürfnisse von Menschen die Grundlage sind und ja, man gemeinsam guckt, wie man die befriedigt. Und ich denke eben schon, dass in der Landnutzung eigentlich so ein bisschen der Schlüssel liegt, weil sozusagen in der Landwirtschaft liegen unsere Grundbedürfnisse. Und deswegen denke ich schon, dass auch SolarWiis im Prinzip einen sehr wichtigen Beitrag dazu leisten. Aber natürlich ist jetzt auch unsere Werkzeuge und so weiter, die sind natürlich jetzt auch nicht, auch die kaufen wir natürlich im Kapitalismus. Auch wir brauchen erstmal Geld, um die Landwirtschaft betreiben zu können. Das heißt, wir sind nicht sozusagen komplett außerhalb des Systems. Ja. Und genau, da braucht es natürlich noch irgendwie einen Schritt, wo natürlich auf einer größeren Ebene irgendwie eine Transformation entsteht. Und die wird es auch nicht geben ohne einem großen Umdenken, sage ich mal. Mhm. Und ich glaube, genau wie dieser Prozess aussehen wird, ich glaube, wenn man das so genau wüsste, dann wäre man einen Schritt weiter.
Ja.
Aber ich denke halt, dass darüber, dass auch Leute Erfahrungen sammeln, zum Beispiel in einer solidarischen Landwirtschaft, Sachen anders vorstellbar werden, als wenn man solche Erfahrungen eben nicht macht. Sozusagen, wie kann man commons-basiert etwas produzieren oder so.
Mhm. Du hast die solidarische Landwirtschaft in Bonn, das ist eine Initiative in Bonn, ist das richtig?
In Alfter.
Wie sind deine Connections zu Stuttgart? Du warst doch vor kurzem in Stuttgart bei der kleinen Wildnis mit der Buchvorstellung.
Mhm. Genau, da wurde ich eingeladen und war sehr angetan von dem Netzwerk der Gartenprojekte, die das entsteht. Und dass es relativ viele so Gärten an den Hängen von Stuttgart gibt, wo eben Leute auch versuchen, Polykulturen anzubauen. Und eine kleine Wildnis eben sozusagen, dass die Produkte, also das Obst viel auch dann einfach verschenken in der Nachbarschaft und darüber auch versuchen, eine Nachbarschaftsvernetzung aufzubauen. Also das fand ich ein sehr spannendes Projekt.
Ja, die Obstkultur in Baden-Württemberg könnte ja auch eine Art Polykultur sein, wenn wir nicht nur die Äpfel ernten, sondern im unteren Bereich zum Beispiel Johannisbeersträucher im Halbschatten pflanzen und diese beernten und dann noch die Wiese mähen und als Futter benutzen fürs Vieh. Mhm. Hätten wir schon drei Nutzungsformen.
Ja. Ich meine, tatsächlich ist ja die Streuobstwiese ist also im Prinzip das Agroforstsystem, also das Polykultursystem auch aus Mitteleuropa, was ja auch sozusagen eigentlich international auch sozusagen bekannt ist sozusagen als europäisches Agroforstsystem oder mitteleuropäisches. Genau, ich meine, was wir heute halt kennen als Streuobst, also sozusagen, wo dann Obst auf der einen Seite und ein Streu für die Stelle auf der anderen Seite gesammelt wurde, das ist eigentlich auch nur ein System von Obstpolykulturen, die es im Mittelalter, sag ich mal, gab. Mhm. Und da gab es dann noch viel, viel mehr. Also zum Beispiel wurde auch einfach Gemüse unter Obstbäumen angebaut. Und also eigentlich alle Nutzungen, die man so hatte für Land, wurden eigentlich immer kombiniert mit Obst. Das heißt, es gab ganz, ganz vielfältige Obstsysteme eigentlich. Und auch das wäre ja eigentlich weiterhin möglich, auf Streuobstwiesen auch Gemüse anzubauen darunter.
Gut, Florian, danke für das Gespräch. Ich wünsche dir noch viel Erfolg für dein zweites Buch. Ist es schon draußen oder bist du noch an Arbeit?
Nee, ich bin noch in Arbeit. Das wird auch noch ein, 2 Jahre dauern.
Okay, dann bin ich gespannt, wie das dann ausfällt, was wir da zu lesen bekommen. Und dann können wir vielleicht nochmal ein Interview machen.
Ja, gerne. Ja, vielen Dank für das Gespräch.